Okay?
Video ist jetzt sichtbar. Ja.
Ja, dann herzlich willkommen, ihr alle, die ihr heute Abend dabei seid, dabei sein wollt und nicht zum Baden gefahren seid, ne, oder irgendwie was anderes gemacht habt. Grillabend, was weiß ich, sehr herrliches Wetter, zumindest hier bei uns. Also, das ist sehr schön, da freue ich mich. Und auch mal ganz herzlichen Dank an Devasetu, der das organisiert hat. Und der jetzt auch hier neben mir sitzt und die ganzen Fragen liest. Ich lese sie nicht, sondern ich lasse sie mir dann einfach nur berichten und versuche dann auf die Fragen zu antworten. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, da ist die erste Frage von Mary. Frage: Wie kann ich kranken, beatmungspflichtigen Kindern vermitteln, dass alles ein Traum ist? Beatmungspflichtigen steht hier.
Ja, egal ob Krankenbeatmung oder Kranken, egal. Also auf jeden Fall gar nicht. Weil es völlig sinnlos ist für Kinder, zu wissen, dass alles ein Traum ist. Erstens wissen sie es meistens schon sowieso. Das können sie nur nicht definieren, weil die sind ja noch ganz und gar in dieser Ichlosigkeit. Ich weiß ja nicht, wie alt die sind. Wenn die also unter 5 Jahre zum Beispiel sind, dann wissen wir es eh nicht. Und ihnen das zu vermitteln, ist aus meiner Sicht völlig sinnlos. Was willst du damit erreichen, ihnen zu sagen, dass das Leben ein Traum ist? Was sollen sie damit anfangen? Also die Wand bleibt trotzdem die Wand und wenn sie da dran rennen, dann holen sie sich eine blutige Nase. Also von daher gesehen halte ich das für wenig effizient.
Sabine fragt, was ist das größte Hindernis zu erkennen, dass ich nicht der Täter, der Denker, der Handelnde bin?
Naja, die Konditionierung, gell? Das ist klar, weil du bist ja das gewohnt. Du bist jetzt ja ab, haben wir gerade geredet, 5 Jahre, so ungefähr die Grenze. Dann fängt das langsam an, dass man sich als Ich, als Persona fühlt, dass man also nicht nur jetzt mit Standortbestimmung sagt, ich und du, ne, Müllers Kuh, sondern dass man jetzt schon beginnt zu glauben, man sei tatsächlich ein homogenes Ich, ja? Und das ist natürlich dann, das wird immer stärker mit der Zeit, ne? Also das geht dann über die Pubertät weiter ins Erwachsenenleben und irgendwann ist das festgemauert in der Erde, ja? Ich bin derjenige und derjenige. So, und das ist das größte Hindernis, diese Konditionierung sozusagen aus dem Mind rauszucrashen und diesem Glauben, als Illusion zu sehen.
Ja, es sind etliche Leute im Chat, aber
Wie viel denn? Wäre auch mal ganz interessant.
60, 64 Zuschauer.
Also nochmal herzlich willkommen an euch alle.
Fragen sehe ich jetzt gerade keine anderen.
Ihr könnt auch Anliegen vorbringen oder so. Da müssen nicht unbedingt Fragen sein. Je nachdem, was euch halt auf dem Herzen liegt.
Bella fragt, wenn in meinem Leben der Mindcrash nicht eingeplant ist, dann passiert er auch nicht, auch wenn ich alle Bücher von dir lesen würde.
Ja, so ist das. Aber schau, so ist es ja mit allem. Manche Leute sind immer enttäuscht und sagen, ja, Mensch, ich habe die Bücher gelesen, ich habe die ganzen Techniken ausprobiert und ich habe einfach das Gefühl, der Mindcrash kommt nicht, da ist nichts passiert, ich bin immer noch so, mein Gehirn funktioniert immer noch so wie vorher. Das ganze Leben, im ganzen Le egal was du machst, also in jeder Hinsicht, ob du den Job kriegst oder nicht, ob du dir deine Traumfrau, deinen Traummann kriegst oder nicht, ob du den Mount Everest erklimmen kannst, ob du zum Mond fliegen kannst, ob du gesund bleibst oder krank wirst, das ist ja alles Schicksal. Also, wie kannst du verlangen, dass du sozusagen den Mindcrash hundertprozentig bekommst, ja? das zu versprechen, wäre unseriös. Und deswegen tue ich es auch nicht.
Isabella fragt, ich lebe immer in einer Sehnsucht nach Partnerschaft. Wie kann ich das auflösen? Es macht mich sehr traurig und ich muss oft weinen.
Ja, das macht auch traurig, wenn man so strukturiert ist. Es gibt ja Menschen, die kommen damit gut zurecht. Das sind also sozusagen geborene Singles. Die brauchen das nicht. Die können gut alleine leben. Es gibt andere Menschen, die sind als Familienmensch oder Partnerschaftsmensch konstruiert, strukturiert. Denen fällt es wesentlich schwerer, ja, ohne Partner zu sein. Und das scheint bei dir der Fall zu sein. Und deshalb, ist es völlig normal, dass du natürlich weinst, dass es schmerzhaft ist. Daran kommst du nicht vorbei. Es gibt keinen Weg, sozusagen den Schmerz zu umgehen. Ich kann dir nur sagen, was ich mache, wenn Schmerz da ist. Ich gehe in den Schmerz rein. Ich lasse ihn zu. Ich lasse ihn mich ausfüllen. Ich sage nicht Nein zum Schmerz. Ich sage auch nicht unbedingt Ja zum Schmerz, aber ich lasse ihn zu. Ich lasse ihn mich einfach ausfüllen. Und was passiert, ist für den rationalen Verstand absurd. Aber es passiert. Wenn du dich dem Schmerz ausliefern kannst, wenn du den Schmerz reinlassen kannst, wie immer man es formulieren will, meine Erfahrung, löst er sich auf. Und du spürst, wenn du tiefer reinspürst, Liebe. Und du spürst, was du wirklich bist. Ja? Du spürst, was du wirklich bist. Energie, Liebe, Friede. Es gibt die verschiedensten Begriffe und keiner trifft richtig den Punkt. Aber der Schmerz löst sich auf. Und dann, wenn der Schmerz sich aufgelöst hat, dann bist du vielleicht in der Lage, das eine oder andere zu tun, was vielleicht möglicherweise zu einer Partnerschaft führen könnte. Das mache ich auch manchmal in einer Session mit Menschen, die zu mir kommen und so ein Problem vorbringen. Dass wir erstmal reingehen in diesen Schmerz, merken, wie er sich auflöst. Und dann frei sind im Kopf, ja, zu schauen, was bietet sich an, was könnte ich tun, was wird verhindert. Das wäre der Weg. So würde ich das beschreiben.
Mary, die eben wegen Hilfe für die Kinder gefragt hat, schreibt jetzt, also kann ich niemandem helfen, aus dem Leid rauszukommen.
Naja, du hast ja gefragt, wenn ich mich recht erinnere, wie kann ich Kindern beibringen, dass das Leben ein Traum ist. Stimmt's? So. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Denn wenn ich erkenne, dass das Leben ein Traum ist, also mal ganz ehrlich, was genau soll das für mein praktisches Leben für einen Wert haben? Also ich sehe da drin keinen. Was für das Leben wirklich Wert hat oder was nutzvoll ist, ist festzustellen oder klar zu sehen, dass das, was im Augenblick gerade passiert, genau das ist, was nicht anders passieren kann, als so, wie es passiert. Denn wenn es anders passieren könnte, dann wäre es ja anders. Das heißt, eine grundsätzliche Akzeptanz dessen, was im Augenblick ist, das ist nützlich. Darüber kann man mit Kindern auch reden. Man kann vor allen Dingen natürlich in erster Linie das vorleben. Das heißt, wenn man es selber gesehen hat, dann strahlt das aus. Und dann spüren die Kinder schon, was damit eigentlich gemeint ist. Ihnen etwas beizubringen über den Verstand, halte ich eher für schwierig. Aber das ist das Zentrum. Das ist auch das Zentrum meiner Lehre mit 2E. Ne? Alles andere, diese ganzen wunderschönen, herrlichen, spirituellen Konzepte, fallen im Alltag meistens in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Aber wenn klar gesehen wird, das, was im Augenblick ist, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, jetzt hier, in diesem Augenblick, ist genau das, was passieren muss. Denn wenn es nicht passieren müsste, würde was anderes passieren. Wenn dieser Punkt glasklar ist, dann kommt Friede in dein Leben. Dann kannst du akzeptieren. Und wenn das erstmal in deinem eigenen Leben erfahren wird, dann bist du auch in der Lage, das anderen Menschen auf die eine oder andere Weise, es ergibt sich dann meistens von selbst, es ihnen weiterzugeben. Kannst du dich fragen?
Ja. Valentina fragt, woher weiß man, dass die ganzen Geschichten schon abgedreht sind, die DVDs geschrieben sind?
Na gut, das weiß man nicht. Das ist etwas, was man nur über die Intuition klar sehen kann. Das kann ich auch niemandem beibringen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das logisch zu erklären. Also Determinierung zum Beispiel. Ne? Weil ja der Mensch genauso wenig letztlich frei ist, wie die Sonne entscheiden kann, wo sie steht oder der Wind, wann er weht. Oder die Blumen, wann sie blühen, oder die Blätter, wann sie fallen. Also ich sehe Menschen wie Naturereignisse. Ne? Also da es keinen Denker, keinen Entscheider, keinen Täter gibt, sind sie letztlich nur Naturereignisse wie alle anderen, die wir um uns herum wahrnehmen. Nicht? Und das ist die Frage nochmal ganz kurz. Die habe ich jetzt schon wieder vergessen im Speech.
Ja, Sekunde, Valentina. Woher weiß man, dass die ganzen Geschichten schon abgedreht
genau.
sind?
Genau. So, und wenn das der Fall ist, dass wir also letztlich keinen freien Willen haben, dann kann in der Folge, also es passiert jetzt im Augenblick das hier, ich mache mal mit meiner Hand so, ne, und da es für nötig gehalten wird, das nochmal zu machen, geschieht es nochmal. Und da ich es ein bisschen mehr noch zementieren und beweisen will, mache ich es gerade nochmal. Aber wenn ich mir die Abfolge angucke, wie das jemals entstand, diese Fingerübung hier, ja, dann merke ich, das ist nicht etwas, was ich getan habe, sondern es hat sich im Kontext unserer Kommunikation hier einfach ergeben. Und wenn dem so ist, dass sich sozusagen eins nach dem anderen ergibt, ja, dann kann man von Determinierung sprechen. Also da sitzt nicht irgendwie Gott auf der Wolke oder hat ein heiliges Buch und da hat er irgendwie alles reingeschrieben. Das ist Aberglaube, dummes Zeug. Also das ist diese Vorherbestimmung von irgendjemand, der unser Buch des Lebens schreibt, das kannst du in den Müll werfen. Es geht nur darum zu sehen, die Dinge können nicht anders passieren als so, wie sie passieren. Und noch einmal, ich wiederhole es gern nochmal, wenn sie anders passieren könnten, dann würden sie ja anders passieren. Da sie aber nicht anders passieren, als so, wie sie passieren, müssen sie so passieren, wie sie passieren. Und wenn das für diesen Augenblick stimmt, ja, dann muss das für jeden Augenblick stimmen. Das bedeutet, der eine Zustand des Universums determiniert den nächsten. Und das eben bis zum Ende unserer Tage. Und wenn dem wiederum so ist, dann könnte ein Seher, der Einblick hat sozusagen in die zukünftigen Ereignisse, die dann ja alle schon feststehen, könnt ihr dir genau sagen, das wird dann kommen und das wird dann passieren. In diesem Sinne ist das Leben sozusagen schon auf der DVD, schon gedreht.
Sabine fragt, kann man Widerstände transzendieren?
Und was soll dabei rauskommen? Angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, du pass mal auf, du schuldest mir noch 500 Euro. Ist dann Widerstand da oder nicht? Also ich halte den Widerstand für recht nützlich. Ne? Der dir sagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Du hast mir noch niemals 500 Euro geliehen oder gegeben, deswegen hast du auch kein Recht, es zurückzufordern. Wozu Widerstände transzendieren? Wozu? Nimm sie an, sehe sie, was sie eigentlich ausrichten wollen in deinem Leben und schon ist die Sache erledigt. In dem Sinne transzendierst du sie, indem du sie einfach siehst und sagst, okay, was haben die mir jetzt zu sagen? Was ist jetzt der Sinn oder der Nutzen dieses Widerstands? An sich ist ein Widerstand nichts Schlechtes. Wie es an sich überhaupt nichts Schlechtes auf dieser Welt gibt.
Helmut schreibt, hallo Werner, für mich eine Herausforderung ist, bin ich in Ruhe, entspannt und alleine, ist deine Botschaft mit dem Nicht-Ich und Nicht-Du vollkommen klar und logisch. Mhm. Gerate ich in Stress, zum Beispiel in Konflikten, verliere ich sofort den Überblick bzw. den Abstand und bin mitten in meinem Film. Gibt es da eine Hilfestellung?
Ich bin auch in meinem Film, wenn Stress da ist oder irgendwelche Situationen, die mich fordern, sozusagen. Ne? Es ist eine abwegige Vorstellung, dass dieses Nicht-Ich oder dieses im ichlosen Zustand zu sein, ja, wie man immer das nennen will, mit Gedanken zu tun hat. Wenn ich den Gedanken halten wollen würde, ich bin nicht ich, ich bin ja gar nicht da, ich bin nicht existent, wie soll ich dann handeln können? Wie soll ich mich im ganz normalen alltäglichen Leben überhaupt bewegen können? Völlig unmöglich. Das hat mit Gedanken überhaupt nichts zu tun. Sondern es hat damit zu tun, einmal klipp und klar zu sehen, der Denker ist Illusion. Wenn das wirklich klar gesehen wird, und ich biete ja an, Selbsterforschung, eine Technik, mit der man sehr deutlich sehen kann, dass man tatsächlich nicht existiert, als Denker, als Entscheider, als Täter, dann sinkt das sozusagen vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein. Und da ja alle Entscheidungen und überhaupt jede Handlung letztlich im Unterbewusstsein entsteht und dann erst ans Bewusstsein transportiert wird, ist diese Gewissheit im Unterbewusstsein, dann regiert dich die im alltäglichen Leben unbewusst. Das brauchst du nicht mehr bewusst zu denken. Und deswegen kannst du selbst in einem Zustand von Stress oder in einem Zustand von hoher Anspannung oder Anstrengung, kommt ja immer wieder im Leben auch vor, bleibst du innerlich stabil. Deswegen spreche ich heute viel lieber von innerer Stabilität als von innerem Frieden. Weil innerer Frieden, wo das natürlich auch innerer Frieden genannt werden kann, weil innerer Frieden eben immer oder sehr oft mit einem Gefühl assoziiert wird. Aber dieser innere Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der ist kein Gefühl, sondern viel eher wird er empfunden oder wird er erlebt als eine Art von innerer Stabilität. Das Bild dazu ist dieses herrliche Auge des Zyklons, ne? Der ja inmitten von Sturm trotzdem niemals von irgendeinem Wind berührt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann ist das eben noch nicht richtig voll ins Unterbewusstsein gedrungen. Anders ist das nicht zu erklären.
Lisa schreibt, hallo Werner, wie kann man aus dem Traum aufwachen?
Wie kann man? Ja, wie kann ich mir ein Haus bauen? Wie kann ich besser werden im Job? Wie kann ich mir vielleicht selbst die Haare schneiden? Du merkst schon, ich witzle ein wenig herum, weil diese Wie-Fragen einfach nicht beantwortet werden können. Wie kann ich aus dem Traum aufwachen, in dem du aufwachst? Der Wecker klingelt und du wachst auf, ja? Oder aber ohne Wecker. Es passiert einfach. Nicht wahr? Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort. Das ist mir schon klar, weil der Verstand immer sagt, ja, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, einen Weg geben, das eben zu tun. Na ja, gut, vielleicht liest du ein Buch, das heißt 7 Schritte zum Erwachen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Aber ich halte es eher für unmöglich. Denn dieses Aufwachen, ich habe schon vorher schon mal gesagt, ist eigentlich gar nicht wichtig. Es ist eigentlich so unwichtig wie ein Kropf. Viel wichtiger in deinem Leben ist, weil das Leben ja zumindest real erscheint, auch wenn es ein Traum ist, jeden Tag erscheint es so, als wäre es total real oder etwa nicht. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Es erscheint real zu sein. So. Und das Wichtigste in diesem Leben, was nützlich ist für dein tägliches Leben, ist klar zu sehen, dass alles, was erscheint, genau das ist, was erscheinen muss. Daraus erwächst eine grundlegende Akzeptanz. die selbst die Nicht-Akzeptanz mit einschließt. Und das führt zu einer inneren Stabilität. Und die hält selbst dann, wenn dein Leben, dein äußeres Leben ins Wanken gerät. Wenn Krankheit kommt, wenn finanzielle Schwierigkeiten auftauchen, wenn dir der Mann oder die Frau wegläuft, etc. pp. Und mal ganz ehrlich, ist das nicht viel wichtiger, als zu erkennen, dass das Leben ein Traum ist? Ich weiß gar nicht, was da immer so viel drum rumgefaselt wird. Es ist völlig klar, dass es ein Traum ist. Kann gar nicht anders sein. Aber ob das nun wirklich erkannt wird oder nicht, ist meines Erachtens nicht besonders ausschlaggebend fürs alltägliche Leben.
Bobby schreibt, Werner, du siehst gut aus, aber tu nicht so arrogant, Schweinebacke. Liebe dich, hätte gern eine Frage, hab aber keine.
Ja, weil du halt ein Arschloch bist, ne? Ganz einfach. Kannst dich ruhig vom Acker machen. Ich habe mit solchen Leuten, die so mit mir reden, nichts am Hut.
Brahmananda, was ist für dich Wahrheit?
Ihr stellt vielleicht Fragen. Was ist Wahrheit? Wahr ist, dass ich als Denker, als Entscheider, als Täter, als Handelnder nicht existiere. Es ist eine Luftblase, eine Fata Morgana, eine durch Konditionierung entstandene Fata Morgana, die uns, wenn sie denn stark und intensiv genug ist, in ein Leben führt, das beladen ist mit Schuld, weil ich ja verantwortlich bin für meine Taten, für meine Gedanken, meine Taten, die in ein Leben führt, möglicherweise voller Vorwürfe gegenüber anderen, die Fehler gemacht haben, mein Vater, meine Mutter, meine Lehrer, ein Guru, wer auch immer. Und nicht zuletzt auch in ein Leben voller möglicherweise hypothetischer Angst, weil ich damit rechnen muss, dass die Dinge, die vorher passiert sind, sich wieder ereignen werden. Also ich wieder schuldig werde oder andere wiederum schuldig werden und mein Leben verfuschen können. Und ich würde wirklich sagen, dass es gibt sicherlich mehr, was man darüber sagen kann. Was ist Wahrheit? Aber diesen Punkt halte ich für das praktische alltägliche Leben wohl für einen der wichtigsten in Bezug auf die Wahrheit.
Gabriele, ich habe eben einen sehr guten Text von dir gelesen, auch die Kommentare. Es ging unter anderem um Nostradamus-Prophezeiungen. Einerseits ist mir klar, und ich höre dabei meinen Verstand rotieren, dass das Leben eine Art Bühne ist und ich mich mit einem der Schauspieler derart identifiziert habe, dass ich glaube, er zu sein. Jetzt die Frage, wie bekomme ich das zu sehen im Alltagsbewusstsein?
Was genau zu sehen? Was, hast du es verstanden, Devasito?
Ja, zu sehen, dass sie nur eine Schauspielerin ist.
Was anderes als eine Rolle könntest du sein, wenn du erkennst, dass dieser Körper-Geist-Organismus sozusagen automatisch funktioniert. Das ist genau das, was ich mit den Besuchern, mit meinen Besuchern mache, die zu mir kommen. Oder auch im Event, auch wenn du ein Buch liest, genau das Gleiche. Ich versuche einfach mit ihnen zu arbeiten, in der Richtung zu sehen, dass dieser Körper mit seinen biologischen Funktionen, mit seinen mentalen Funktionen, mit seinen emotionalen Funktionen überhaupt keinen Kontrolleur hat. Da ist keiner, der Regie führt. So, wenn das mal klar erkannt wird, was anderes bist du dann als eine Rolle, als eine Figur auf dem Schachbrett des Lebens?
Ne? Es sind übrigens jetzt 110 Zuschauer dabei.
Danke. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich.
Gero, unterscheidest du zwischen dem plötzlichen Erwachen, Desillusionierung und dem folgenden Prozess des tiefergehenden Verstehens, der mal mehr, mal weniger da zu sein scheint?
Ich gehe auf diese Sache gar nicht ein. Ich sage noch einmal klipp und klar, das Allerwichtigste für dein praktisches alltägliches Leben ist klar zu sehen, dass alles, egal ob es real ist oder Illusion, in jedem Fall erscheint. Und in dem Augenblick, wo es erscheint, uns als real erscheint. Und wenn die Einsicht vorhanden ist, dass das, was im Augenblick erscheint, erscheinen muss, gar nicht anders kann, als im Augenblick zu erscheinen, bist du in Akzeptanz mit dem, was gerade ist. Und wenn du in Akzeptanz bist mit dem, was gerade ist, bist du stabil. Und dass sich selbstverständlich diese Stabilität, diese innere Stabilität sozusagen ausbreitet, immer mehr Raum bekommt und dadurch natürlich auch von einem tiefergreifenden Prozess geredet werden kann, ist ja völlig klar. Aber richte dich nicht danach aus. Arbeite nicht mit diesem theoretischen, philosophischen Ding, weil sie bringen nichts. Sie sind ein neuer Mindfuck.
RJ schreibt, ganz konkrete Frage. Ich weiß überhaupt nicht, was als nächstes in meinem Leben drankommt. Sprich, die Gesellschaft tut das. Ein innerer Teil will nicht tun. Was darf ich hier erkennen?
Kannst du das nochmal vorlesen, bitte? Ich habe das, ja, glaube ich, im zweiten Satz nicht
ja,
genau
akustisch. Ja, es ist sprachlich auch nicht ganz korrekt, darum ist es schwer zu lesen. Ganz konkrete Frage. Ich weiß überhaupt nicht, was als nächstes in meinem Leben drankommt.
Ich auch nicht.
Jetzt steht wörtlich hier, sprich, Gesellschaft sagt, tu das. Mhm. Ein innerer Teil will nicht tun.
Ja, dann mach's halt nicht. Lass es halt sein. Was die Gesellschaft sagt, ist sowieso in vielen Fällen für den Arsch. Also was willst du dich an das halten, was die Gesellschaft sagt? Höre auf deine Intuition, höre auf dein Herz und mach das, was dran ist.
Heinz, was passiert aus deiner Sicht, nachdem der physische Körper gestorben ist? Gibt es so etwas wie astrale Welten, in die wir dann eintauchen, wie Yogananda das mit blumigen Worten beschrieben hat?
Es gibt nur Bewusstsein. Das heißt, du bist Bewusstsein, alles ist Bewusstsein. Und wenn der Körper stirbt, dann ist er, dieser Körper, nicht mehr da. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht mehr Bewusstsein bist. Du bist Bewusstsein. Aber dieser Körper ist eben nicht mehr da. Viele Körper sind schon gestorben. Viele Körper werden noch sterben. Bewusstsein ist alles, was ist. Astralwelt interessiert mich nicht. Jenseitige Welten interessieren mich nicht. Was darüber berichtet wird, interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist das Leben, was jetzt im Augenblick da ist. Und das ist auch das Einzige, was von Interesse ist. Alles andere ist Mindfuck. Es nützt dir ja eh nichts. Astralwelt, jenseitige Welt. Was nützt das dir im Augenblick? Im Augenblick ist nur wichtig, dass du was zu trinken und was zu essen hast. Und wenn du aufs Klo musst, möglichst eine Toilette da ist. Damit du nicht an den Straßenrand pinkeln musst.
Alexandro, hier ist noch so viel Angst, trotz des Sehens, dass immer alles so ist, wie es sein soll. Sind es einfach noch Konditionierungen?
Ich habe keine Ahnung. Es gibt Menschen, die sind sehr ängstlich. Erlebe ich immer wieder, auch Menschen, die zu mir kommen. Es gibt andere Menschen, die sind von Geburt an weniger ängstlich. Die sind sogar in der Lage, ohne weiteres zu sagen, so, mein Leben ist zu Ende, ich mache jetzt Schluss. Die haben noch nicht mal Angst vor dem Tod, haben noch nie was davon gehört, dass sie nicht sterben können, dass sie nur Bewusstsein sind, sind halt so strukturiert. Wenn Angst vorhanden ist, kann ich, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, nur empfehlen, in die Angst reinzugehen, die Angst anzunehmen, die Angst nicht wegzuschieben. Wenn du das alleine nicht kannst, dann mach's mit jemandem, der dir dabei helfen kann. Die Angst löst sich auf in dem Augenblick, wo sie angeschaut wird, wo du dich mit ihr wirklich konfrontierst, wo du, wenn du so willst, eins mit ihr wirst. Sie löst sich auf. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Anne W., wie kann ich akzeptieren, dass mein schwer depressiver Partner nicht aus dem Bett kommt, obwohl ich weiß, dass er so im Pflegeheim enden wird? Liebe Grüße, Anne.
Das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Situation. Besonders dann, wenn du ihn liebst, wenn du ihm helfen möchtest und ihm nicht helfen kannst. Aber wie du aus der Situation herauskommen kannst, das weiß ich nicht. Ich habe da überhaupt gar kein Rezept. Ich habe kein Rezept. Ich kann dir leider nichts anbieten.
Das nächste ist von Donald Trump, ist so witzig gemeint in Englisch. Sollen wir das lesen?
Ja, ja. Warum nicht?
Hi Werner, please give me an advice for my next performances. How can I explain the American public that I am the greatest and get their vote?
Kannst du mal übersetzen?
Hallo Werner. Mein
Englisch ist leider nicht so gut.
Bitte gib mir einen Rat für meine nächste Vorstellung oder Wahlveranstaltung. Wie kann ich den amerikanischen Öffentlichkeit erklären, dass ich der Größte bin und wie kann ich ihre Wählerstimmen bekommen?
Das sagt Trump oder wie?
Wer sagt Donald das? Trump. Das ist
ja, ist klar, den kenne ich schon.
Ja, aber der hat den Namen gewählt, der das geschrieben hat, ja.
Ach so, okay. Ich habe keine Ahnung. Ist nicht mein Metier. Sorry.
Birgit, hallo. Kannst du was zu Süchten sagen?
Zu was?
Süchten.
Zu Süchten? Ja, sind halt da, ne? Was soll man machen? Wenn du damit irgendein Problem hast, musst du zu einem Suchtberater gehen oder zu einem Hypnotherapeuten oder sowas. Ist nicht mein Metier. Kann dir da nicht helfen.
Edgar, liebe Grüße von mir und alles Gute für die Live-Sendung.
Halleluja! Schön, dass du da bist. Ich freue mich, Edgar.
Alicia, ist es dann sozusagen eine Neukonditionierung, wenn klar ist, dass es keinen Denker gibt?
Naja, wenn die eine Konditionierung entfällt, wenn sie also sozusagen sich auflöst, wenn sie als Fata Morgana erkannt wird, dann bildet sich selbstverständlich eine neue. Ich habe oft gehört, wie mein Meister, also Ramesh, gesagt hat, New Conditioning. What's happening now is New Conditioning. Also es passiert im Augenblick neue Konditionierung. Nur das Verrückte ist, es ist so ähnlich wie mit dem Dorn, von dem Ramana Maharshi mal gesprochen hat. Man nimmt einen Dorn, ja, wenn man einen Dorn im Bein hat, was weiß ich, man hat Rosen geschnitten, hat sich irgendwie einen Dorn reingejagt, in die Hand, ins Bein und nimmt einen anderen Dorn und friemelt damit den Dorn, der im Fleisch sitzt, raus. Ja? Und wenn du ihn rausgefriemelt hast, kannst du beide Dornen nehmen und kannst sie wegschmeißen. Das heißt, du brauchst weder das Konzept mit dem oder diese Neukonditionierung noch die alte. Die alte ist auch weg. So würde ich es vielleicht beschreiben. Ja, es ist Neukonditionierung, aber dann, wenn sie mal gegriffen hat, kannst du sie im Grunde genommen beide wegwerfen. Da gibt es nicht irgendeinen Gedanken, oh, ich bin nicht der Täter meiner Taten, ich bin nicht der Denker meiner Gedanken. Also das ist dann auch nur ein neuer Mindfuck, wenn du so willst. Ne? Der führt zu gar nichts. Aber er kann am Anfang kann dieser Gedanke natürlich schon bewirken, dass man sich vom Alten trennt.
Isabella, kurze Geschichte. Ich bin abends eingeladen zum Essen mit ein paar Freunden. Den ganzen Tag über habe ich Ängste, dahin zu gehen. ich gehe trotzdem hin und es ist ein schöner Abend. Woher weiß ich, ob da meine Intuition spricht? Und was wollen mir die Ängste sagen? Steckt da ein Glaubenssatz dahinter?
Du machst dir viel zu viel Gedanken, würde ich mal sagen. Bei mir ist es auch oft so, dass ich denke, ah Mensch, da sind Leute. Ich erst gerade am Wochenende waren wir eingeladen im Erzgebirge, Geburtstag. Ich kannte die Leute alle nicht. Da ist in mir auch erstmal so ein Gefühl von, naja, wie werden die Leute sein? Werde ich mich mit denen verstehen? Gibt es überhaupt einen, mit dem man vielleicht mal reden kann? Oder muss ich mich einfach betrinken, um das Ganze zu ertragen? Nicht? Solche Gedanken kommen dann schon mal. Aber du, einfach machen. Ob es die Intuition ist, ob es nicht die Intuition ist, es ist alles im Grunde genommen alles Mindfuck, weißt du? Die Intuition ist etwas so Wundervolles, die kann man nicht beschreiben, die kann man auch nicht erwecken. Du weißt in bestimmten Situationen einfach, ja, das ist jetzt dran, dann tust du es. Manchmal merkst du danach, naja, es war doch nicht so toll. Also das Leben spielt, wie es spielen will. Wenn du erstmal runter bist von diesem ganzen Mindprogrammen, ja, wenn erstmal klar ist, dass es diesen Denker, diesen Täter wirklich nicht gibt, dann sind diese Fragen auch weg. Die stellen sich dir gar nicht mehr. Ne? Es klingt radikal, aber es ist so. Es ist dann für dich nicht mehr wichtig, nicht mehr relevant.
Gero schreibt, in Bezug auf Frieden in deinem Leben, mir fällt auf, dass viele Advaita-Lehrer oft erst tieferes Verstehen erlangen und anfangen, Satsang zu geben, wenn sie nicht oder kaum noch im normalen Berufsalltag Stress und Hektik stehen, in Rente sind oder sich auf andere Weise aus der Matrix bzw. der Hypnose verabschiedet haben.
Ja, und warum nicht? Ist halt so. Ist doch völlig klar. Also ich meine, stell ich mir vor, ich wäre jetzt in meinem früheren Job als Vertriebs, also als Manager bei Beiersdorf oder als Trainer später für Kommunikation, für Führung und so weiter, könnte ich diesen Job, den ich heute mache, nicht machen. Völlig unmöglich, da musst du raus sein. Ich kann nicht jeden Morgen einen Text schreiben, wenn ich eine Stunde später auf der Autobahn fahren muss und muss also irgendeinen Kunden oder irgendeinen Mitarbeiter besuchen und mit dem trainieren. Völlig unmöglich. Aber es gibt eben nur, man unterscheidet innen und außen nur für diese virtuelle Welt. Da brauche ich das, ne? Jetzt bin ich drin, dann bin ich draußen. Oder hier ist meine Persona und da drüben ist der Devasetu. In Wirklichkeit bedarf es unser beider Persona, um diesen Chat zu organisieren. Das heißt, du kannst letztlich nicht zwischen innen und außen unterscheiden. Und sagen, ja, solange ich im Beruf war, solange geht das nicht und dann geht's. Das gehört zusammen, unweigerlich. Die Persona hier und meine Umstände im Augenblick sind letztlich eine Einheit. Da gibt's kein, da bist du, da ist er. Oder früher wäre es nicht gegangen, heute geht's. Oder ein Advaita-Lehrer kann erst später, wenn er also aus dem ganzen Betrieb draußen ist, tiefere Wahrheiten erkennen und mitteilen. Das ist ja völlig klar. Aber das gehört eben zusammen, weißt du? Das ist kein Unterschied.
Ich lebe alleine, Rentnerin, extrem viel alleine, gar nicht so tragisch. Und doch, nur wenn ich dann auf dem Marktplatz bin, lasse ich mich schnell reinziehen und fange an, mich zu rechtfertigen. Entsteht Wut, habe nur Bock, mich zu verbiegen. Dann Einsamkeit, dazu kommt noch ein wenig finanzielles Einkommen.
Ja, und wo ist die Frage? Ich erkenne keine Frage. Du hast deine Situation beschrieben. Was kann ich darauf antworten?
Sie fragt, glaube ich, ob sie dann eher nur in der Einsamkeit bleiben soll.
Naja, ich meine, das musst du selber wissen. Ich kann dir das nicht beantworten. Wut ist auch kein Problem, dann ist halt Wut da. Wo ist das Problem? Hast du den Eindruck, nicht wütend werden zu dürfen? Also ich habe damit kein Problem. Wenn Wut da ist, ist sie da. Zorn da ist, ist er da. Kommt nicht allzu oft vor, aber es passiert. Und dann ist es eben so. Das Leben bedingt manchmal auch Zorn, auch Wut, auch Ärger. Das gehört alles zum menschlichen Leben dazu. hat aber letztlich mit dem, was ich wirklich bin, nicht das Geringste zu tun. Es erscheint halt. So what?
Brahmananda, der hatte eben nach der Wahrheit gefragt, der oder die. Ich stelle dir die Frage nochmal spezieller. Was ist Wahrheit für dich in deinem subjektiven Empfinden, welche das Objekt formt im Sein? Was ist all es und nichts für dich? Essenz.
Also lass
mich das identifizieren.
Vergiss es. Ich antworte dir folgendermaßen auf diese Frage. Agori Chantro Vergasio, Tekamulesi Pateko, Guadese, Shondi Pakelara, Rostian Pakari, Shevula. Das war's. Die beste Antwort, die ich dir geben kann. Zungenreden ist eine charismatische Gabe. Allerdings habe ich nicht die Gabe der Auslegung. Die musst du jetzt selber irgendwo finden.
Dirk Steinberg. Wenn ich erkenne, nicht der Täter zu sein, dann habe ich das Gefühl, leerer Raum oder Bewusstsein zu sein. Versuche ich dann in diesem Gefühl, welches auch sehr viel Liebe beinhaltet, zu verweilen?
Alles mentale Konzepte. Alles nur mentale Konzepte. Wenn die Täterillusion durchschaut worden oder der Täter oder der Denker durchschaut worden ist als Illusion, stellst du all diese Fragen nicht mehr. Völlig, dass der Mindcrash bedeutet, dass diese Fragen, die du jetzt stellst, alle gar nicht mehr gestellt werden können. Es ist nur noch das Leben da. Das Leben als solches. Und das Leben lebt sich von alleine. Wenn du wirklich weißt, wenn wirklich klar wird, ich bin nicht der Täter meiner Taten, dann wirst du gelebt. Und wie willst du dann diese Fragen noch stellen? Alles erscheint, egal was passiert. Es ist immer okay. Selbst wenn es nicht okay ist, ist es okay.
Valentina, Werner, du bist sensationell. Ich finde dich genauso, wie du bist, Spitzenklasse und arrogant bist du nicht. Aber das weißt du. Herzlichen Dank für diesen Live-Chat und den Rest.
Ich danke dir. Danke dir.
Ishu, die eben gefragt hatte, noch eines. Ich verspanne da körperlich sehr stark mit starken Schmerzen.
Die auf den Marktplatz geht, oder?
Ja, mit der Wut. Ja.
Ja, dann musst du dich halt wieder entspannen, ne? Wenn du dich verspannst. Was soll ich dazu sagen? Das ist alles Erscheinung. Der Ansatz ist verkehrt. Du willst Symptome verändern. Du kannst die Symptome nicht verändern. Die Ursache all dieser Verspannungen ist die Unklarheit in Bezug auf das, was du wirklich bist. Du bist Bewusstsein. Du bist nicht diese kleine, winzige Person, die hier rumläuft. Das ist ein Automatismus. Genauso wie eine Maus oder ein Hund oder eine Katze oder ein Baum oder ein was auch immer. Ja, wir haben nur den Eindruck, dass das hier ich bin. Das bin ich nicht. Wenn ich morgens aufwache, sehe ich nicht nur diesen Körper. Sondern wenn ich morgens aufwache, sehe ich gleichzeitig die Wand, ich sehe die Decke, ich sehe das Bild an der Wand, ich sehe mein Nachtkästchen, ich sehe die Nachttischlampe. Ja, wie will ich das unterscheiden? Das gehört alles zu mir. Das ist alles Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein gibt es halt so ein Persönchen hier, so eine Persona, die heißt Werner Ablass und reagiert auf den Namen Werner Ablass. Und die gehört mit dazu. Aber das ist nicht das, was ich wirklich bin. Sondern es ist nur das, was erscheint. Ja? Und wenn diese Klarheit da ist, dann lösen sich diese ganzen Verspannungen von alleine auf. Wenn du aber anfängst, mit den Symptomen zu arbeiten, ist so ähnlich, als wenn du eine Tablette nimmst. Da hast du im Augenblick mal keine Kopfschmerzen, aber sie kommen irgendwann wieder. Wenn du zum Beispiel einer bist, der mit Migräne zu tun hat. Ne? Hast du noch ein bisschen Wasser? Oder ist das?
Ich trinke immer so viel. Ich kann auch was holen.
Ach nee, komm, lass mal. Kann ich das noch?
Ja, ja, ich habe.
Dankeschön. Noch mal. Okay.
Gero, im Prozess meiner eigenen Desillusionierung stelle ich immer wieder fest, dass es da Phasen gibt, in denen die Hypnose des freien Willens mein denkender Verstand, Ego, sich wieder stärker meldet, besonders im hektischen, stressigen Alltag. Auch das soll so sein, who cares?
Ja, also das ist immer eine grundlegende Geschichte. Es muss, das ist oftmals auch verwechselt. Muss es jetzt so sein? Es muss immer sein. Darum geht es gar nicht. Ja. Es geht darum, dass grundlegend klar wird, dass der Denker Illusion ist. Nicht die Gedanken. Die Gedanken kommen, sie sind da. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist der Mechanismus des Denkens. Ja. Aber wenn du nicht mehr denkst, dass du denkst, dann bist du ein riesengroßes Problem los. Nämlich den Denker. Der ist das größte Problem überhaupt. Ich identifiziere mich mit dem, was gedacht wird. Wenn in meinem Gehirn irgendwelche Gedanken auftauchen, die vielleicht irrelevant sind, stört mich das nicht groß. Warum stört es mich nicht? Weil hier klar gesehen wird, es gibt keinen Denker. Der Denker ist Illusion. Also wie will ich mich mit diesem ganzen Zeug identifizieren? Und dann ist es eben nur eine Erscheinung, aber nicht das, was ich wirklich bin.
Salka, schön dich zu sehen, Werner.
Wer?
Salka.
Ja, gut. Hallo, Salka.
Sabine, vielen Dank für die brillanten Antworten.
Danke dir.
Susanne, ich fühle mich immer schlecht. Ach, das springt immer weg. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich gemaßregelt werde von anderen Leuten. In so einem Fall schlage ich zurück und bekomme dann einen Redeschwall gesagt, dass ich arrogant sei, nicht spirituell und nicht an mir arbeiten würde, mich zu verbessern. Ich habe keine Schuldgefühle, obwohl man mir das versucht einzureden. Außerdem werde ich oft von anderen als arrogant und hart bezeichnet, obwohl ich mich selbst als mitfühlend und weich wahrnehme. Wie kann ich so Frieden finden?
Gar nicht. Da ist kein Friede. Der Friede ist nicht darin, dass du Dinge akzeptieren kannst oder dass du weicher wirst oder vielleicht noch härter wirst. Das sind alles die äußeren Gegebenheiten, die zu der Struktur deiner Persönlichkeit gehören. Der Friede kommt oder ist dann erfahrbar, wenn klar wird, dass weder du noch der andere in irgendeiner Weise etwas tut. Wir haben es erst kürzlich erlebt, Iris und ich. Oder war es gar nicht Iris? Das war auf diesem, ja genau, aus diesem Geburtstag hat jemand mit mir gesprochen, hat dann eben erzählt von einer Person, die also, was weiß ich, auch so in irgendeiner infamen Weise über sie spricht und verleumdet und so weiter und hat mir das alles dahingelegt. Und ich habe dann am Schluss nur gesagt, stell dir mal vor, du wüsstest, dass diese Person, die da über dich das und das spricht, ein Programm ist, das abläuft, wie ein Roboter, der einfach das sagen muss, was programmiert worden ist. Würdest du dich dann noch darüber aufregen? Und sie sagte, nee, du hast, aber es ist ja nicht so, es ist ja nun ein Mensch, sag ich, naja, solange du es noch glauben kannst. Warum habe ich keine Probleme mit Menschen, die zum Beispiel mich Schweinebacke nennen? Warum? Weil ich weiß, die haben gar keine andere Wahl. Was soll diese arme Sau anderes sagen als Schweinebacke, wenn es in seinem Programm ist? Ne? Deswegen habe ich ihn erst trotzdem Arschloch genannt. Macht ja nichts, das ist in meinem Programm. Aber beides hat für mich keinerlei Relevanz. Deswegen, manche fragen mich, wie kannst du das ertragen? Manche Leute beschimpfen dich per Internet als was weiß ich nicht alles. Ich weiß, dass es Programme sind. Und was interessieren mich Programme? Wie können mich Programme beleidigen? Es ist doch völlig unmöglich. Das ist der entscheidende Punkt.
Gero, ich komme mir manchmal vor, wie ausgeklinkt aus der normalen Gesellschaft. Wenn ich anderen Menschen offen erzählen würde, dass wir alle nur Instrumente, ja. Roboter, ja Schauspieler auf der Bühne, ja. Des Bewusstseins sind, hielten diese mich für verrückt.
Absolut.
Das bin ich auch. Aber wie gehst du mit dir fremden Personen um, die dich um Rat bitten?
Ich gebe keinen. Ich sage ihnen, komm zum Coaching und das kostet Geld. Und schon bin ich sie los meistens. So. Also ich rede mit Leuten, die sich nicht vital für das interessieren, worüber wir jetzt hier miteinander kommunizieren. Ich rede mit solchen Leuten über das Wetter oder über die Familie oder über den nächsten Termin beim Zahnarzt oder was weiß ich. Das heißt über ganz normale Dinge. Ich würde niemals mit einem Menschen, bei dem ich nicht innerlich spüre, dass da eine Affinität ist, ja, zu dem, worüber wir hier sprechen, würde ich über diese Dinge niemals sprechen. Nehmt es mir nicht übel, aber ich zitiere ein Wort von Jesus, der gesagt hat, ihr sollt die Perlen nicht vor die Säue werfen. Sonst wenden sie sich um und werden euch zerreißen. Und genauso mache ich das auch. Kann ich nur empfehlen.
Jona, das Wäldchen grüßt dich ganz herzlich. Schön, dich zu sehen.
Jona?
Ja, mit
Y. Jora.
Jona, Y am Anfang. Y-O-N-A.
Ah ja, jetzt weiß ich. Der Knutsch, ne? Okay, grüße dich auch. Schön, dass du dabei bist.
Bella, viele Lehrer sprechen ja auch von dieser Stille oder diesem Raum, den man eigentlich ist. Kennst du diese Stille auch oder ist das alles Mindfuck?
Nein, die Stille ist im Grunde das, was ich innere Stabilität nenne. Das kann man auch Stille nennen, wenn man es nicht mit Geräuschlosigkeit verwechselt. Ich könnte darüber eine Menge erzählen, aber ich sage nur, im dichtesten Verkehr, auf der lautesten Party, ist diese Stille präsent. Dazu brauche ich kein Stille-Retreat. Wenn ich ein Stille-Retreat brauchen würde, um diese Stille zu erfahren, wüsste ich nicht, was Stille ist. Stille, innerer Frieden, Stabilität, das Auge des Zyklons, alles Begriffe für dasselbe.
Alicia, danke dir, Werner, für deine hilfreiche Antwort.
Gerne.
Lisa, vielen Dank für deine Antwort.
Gern.
Bobby, was kannst du uns allen empfehlen, damit wir werden wie du?
Na, so werden wie ich. Ob das wirklich so empfehlenswert ist, weiß ich gar nicht. Ne? Aber ich weiß, was du meinst natürlich. Aber da gibt's wirklich nur, ja, lies zum Beispiel Mindcrash, nicht? Da habe ich da einiges drinstehen, wie oder Strategien, ja zu sagen, die zum Mindcrash führen können. Aber ob sie wirklich passieren, das ist wiederum auch nicht unter meiner oder deiner Kontrolle. Ne? Also, so werden wie ich, das meint wahrscheinlich diese in diesem inneren Frieden, dieser inneren Stabilität zu sein. Das bist du schon. Ich kann das wirklich nur so sagen. Das bist du schon. Das musst du nicht werden. Das kann niemand werden. Ja, es ist nur diese Überlagerung, alle möglichen Gedanken, alle möglichen Vorstellungen, Imaginationen, ja, liegen drüber über diesem Zustand, in dem wir alle sind. Der natürliche Zustand ist wirklich der natürliche Zustand. Es gibt einen unnatürlichen, in dem die meisten Menschen leben. Das ist der Mindfuck. Aber im Grunde genommen bist du da schon drin. Da muss nichts mehr werden. Natürlich, diese Persona ist so, wie sie ist, mit ihren Eigenschaften, mit ihrem speziellen Charakter, mit ihren Fähigkeiten und Schwächen. Das kannst du niemals werden. Genauso wenig, wie ich werden kann, wie du. Aber dieser innere Friede ist das, was du bist.
Anne W., lieber Werner, vielen Dank für dein Mitgefühl. Raimund, es ist wundervoll, mit dir hier zu sein, lieber Werner. Du bist einfach klasse. Danke auch an Devasetu. Es ist ein Genuss, was ihr hier bietet.
Ja, Raimund, das ist schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr.
Gero bemerkt, im Endeffekt können wir alle gar nichts tun, auch wenn es so scheint. Let life flow.
Ja, wir können eine Menge tun, aber alles, was wir tun, tun wir nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also ich tue jeden Tag irgendwelche Dinge. Ja? Und manche sind wichtig, manche sind unwichtig, manche sind lebensnotwendig, andere könnte ich mir auch sparen, aber ich tue sie. scheinbar. In Wirklichkeit aber tue ich nichts, weil wir alle gelebt werden. Das Programm läuft auf seine Art und Weise ab, in deinem Leben, in meinem Leben. Und das klar zu sehen, das ist der Friede.
Bobby, ist dir immer bewusst, dass du immer nicht der Täter deiner Taten bist?
Ja, ist es mir immer unbewusst bewusst. Unbewusst bewusst. Ich habe vorhin darüber gesprochen. Wenn du das ständig denken solltest, würdest du in die Klapsmühle kommen. Das kann man nicht ständig denken, ich bin nicht der Täter meiner Taten. Das ist Suggestion, das ist dummes Zeug. Ja? Aber klar zu sehen, ich kann gar nicht der Täter sein, die Dinge geschehen. Das ist eine Erkenntnis, die tief einsinkt in dich und die dich von innen heraus leitet und führt. Und die ist immer da, ob ich dran denke oder nicht. Das ist so ähnlich wie im Atem, weißt du? Das ist so ähnlich wie im Atem. Ne? Der Atem, der läuft. Ich denke nicht immer, dass ich atme. Muss ich die ganze Zeit, ich atme, damit ich atme. Nein, ich atme einfach. Es wird nur dann schwierig mit dem Atem, wenn ich mal sozusagen zu schnell laufe und möglicherweise ins Stocken gerate. Und ich merke, oh Gott, mir geht der Atem aus. Dann wird es ein Problem. Dann muss ich mich daran erinnern, dass ich ja immer noch atme. Aber ansonsten ist doch der Atem das Normalste der Welt. Und so ist es auch mit dieser Überzeugung. Ist die einmal klar gesehen worden? Ist die einmal wirklich reingepflanzt worden in dein Unterbewusstsein oder wie immer man das nennen mag? Dann ist das, dann musst du das nicht immer und immer wieder neu dir suggerieren. Ne?
Jemand nennt sich so halt. Mhm. Was ist Bewusstsein? Und kommen Gedanken aus der Quelle?
Naja, Bewusstsein ist Bewusstsein. Und Unbewusstsein ist Unbewusstsein. So einfach ist es. Was soll man darüber mehr sagen? Was ist Bewusstsein? In dem Augenblick, wo bewusst seint, sind die Dinge bewusst. So, dann wird wahrgenommen. Ne? Gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen, gefühlt, betastet. So, das ist Bewusstsein. Was sonst? In dem Augenblick, wo du zum Beispiel selbst aus dem Traumerleben in den Tiefschlaf hineingehst, da ist nichts mehr da. Das ist ein todesähnlicher Zustand. Und da könnte man sagen, ist Bewusstsein nicht mehr seinend, sondern es ist einfach nicht mehr aktiv, inaktiv. Im Standby-Modus könnte man auch sagen. Ne? Nächsten Morgen ist wieder alles da und bewusst sein, ne? Seint wieder. Vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber vielleicht wird es gerade auf diese Art und Weise klar, wenn man es ein bisschen komisch formuliert.
Mary, danke, alles scheint einfach, aber nichts kann meine Stabilität berühren. Fühlt sich an wie Unverletzlichkeit, Leichtigkeit.
Ja, genau so ist es. Unzerstörbarkeit.
Tom, was bedeutet mein Crash ganz konkret für dich? Kann dafür etwas getan werden? Erfährst du das Leben jetzt anders?
Ja, mein Crash bedeutet ja nicht, dass der Mind crasht. Ne? Wenn der Mind crasht, dann bist du in der Klapsmühle, um es mal salopp zu sagen. Mein Crash bedeutet einfach, dass die Vorstellung eines Denkers, die Vorstellung eines Entscheiders und Täters, dass die crasht. Und das Wort Crash zeigt ja wiederum, im Englischen ist ein Unfall, dass man dafür zwar eine Menge tun kann, also zum Beispiel an einen Fels fahren oder an eine Brücke fahren oder in einen Fluss fahren. Also es hat aber mit Unfall zu tun. Also man muss sich in Unfallgefahr begeben, sozusagen. Unfallgefahr, da begibt man sich sozusagen, wenn man zu Ablass kommt oder anderen, die eben auf dem Gebiet klar sind. Auch Edgar wäre hier zum Beispiel zu nennen, mit dem ich ja nächstes Jahr am Pfingsten ein Event machen werde. Kann man übrigens auch auf unseren beiden Webseiten und natürlich auch auf Facebook kann man das also sich angucken, um auch ein kleines bisschen Marketing zu machen hier. Also man kann jede Menge für den Mindcrash tun. Man kann auch zum Beispiel 40 Jahre in ein Zen-Kloster gehen und dort für den Mindcrash sorgen. Aber ob es tatsächlich passiert, ist nicht unter deiner oder meiner Kontrolle. Aber ich sage es gern noch einmal, nichts in diesem Leben ist unter unserer Kontrolle. Du kannst zum tollsten Herzspezialisten gehen und sagen, ich lasse mich von dem operieren, ich lasse mir von dem die Stents setzen und es passiert in neun von zehn Fällen ist es erfolgreich und gerade du bist derjenige, wo es nicht erfolgreich ist. Das heißt, wir haben in unserem Leben über nichts die Kontrolle und natürlich auch nicht über den Mindcrash. Aber man kann schon eine ganze Menge dafür tun.
Gero, was hat sich grundsätzlich in deinem Leben geändert seit deiner Desillusionierung? Zum Beispiel in Bezug auf Erwartungen, Vergleichen, Kränkungen oder Schuldgefühle.
Ist alles weg. Also was du eben gerade genannt hast, ist alles weg. Weiter? Noch was?
Ja. Deine Antwort kenne ich wahrscheinlich schon. Sagt ein Roboter zum anderen, ey, ändere mal dein Programm.
Ja. Nein, ich will aber dazu sagen, Betroffenheit gibt es schon. Also es ist nicht so, dass mich nicht ein Mensch, gerade wenn ich ihn gut kenne zum Beispiel und er benimmt sich auf eine Art und Weise, die ich niemals von ihm erwartet hätte, dass mich das nicht betroffen macht. Je enger Menschen um dich herum sind, je betroffener bist du natürlich. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass ein Gefühl da ist von, wie konnte er das nur tun oder wie ist es nur möglich, dass gerade er sowas macht. Das ist ja, vielleicht im gedanklichen Ansatz noch möglich, aber wird kurz danach, Sekunde oder eine Sekunde später schon als Krampf erkannt. Weil du ganz genau weißt, keiner tut etwas, alles geschieht.
Marlene, ich genieße diesen Chat sehr, vielen Dank.
Das freut mich sehr.
Bramano, seltsamerweise fühlte ich mich schon als Kind als ein Schauspieler und die Welt als Bühne. Mhm. Das verlor sich später. Danke für die Erinnerung.
Ja, das ist oft so. Ich habe immer wieder Menschen, auch bei mir im Event oder auch in der Session, die mir das bezeugen, dass sie als Kinder völlig klar waren, sich vom Spiegel zum Beispiel gesehen haben und gesagt, wer ist denn das überhaupt? Das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Also Kinder insbesondere sind sehr klar in Bezug auf die Wahrheit, ja. Aber das verliert sich selbstverständlich durch die Konditionierung. Wir wachsen rein in die Gesellschaft. Wir werden Dinge gelehrt, die wir dann später wieder als Albernheiten erkennen. Und von daher gesehen ist es völlig normal, dass sich das ein wenig verliert und dass sich dann wieder durch entsprechende Menschen das wieder erinnert wird. Oder Bücher auch manchmal.
Gero, danke für deine Antworten und weißt, dass du gar nicht anders kannst, schmunzel.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
RJ, auch von mir ein Danke. Du bist ein Genuss und echt eine Erfrischung zwischen all den Gurus.
Dankeschön.
Ernst Hoffer, rastest du manchmal noch aus? Meine Partnerin schafft es noch als die Einzige. Habe dann das Gefühl, dass noch nicht alles transformiert ist.
Ja, ich meine, was verstehst du unter Ausrasten? Das muss man natürlich ein bisschen klarer definieren. Also es kann sehr wohl passieren, insbesondere in meiner Partnerschaft, also mit meiner Frau und mir, dass das passiert, was man Ausrasten nennt. Dass ich also mal brülle oder auch mal die Tür werfe oder im Augenblick einfach richtig wütend bin. Aber wir haben damit beide keine Probleme. Wenn jetzt zum Beispiel meine Frau jemand wäre, die damit wirklich Probleme hätte, weiß ich nicht, ob es überhaupt passieren würde. Da wir aber beide damit kein Problem haben, sind solche Sachen für uns wie so ein Gewitter. Man spricht ja auch manchmal vom reinigen Gewitter. Was ich allerdings noch niemals erlebt habe, ist, dass wir so ein Geschehen, so ein Naturereignis, könnte man es auch nennen, dass wir das jemals nachbesprechen, ausdiskutieren, nochmal aufnehmen, uns gegenseitig nochmal klar machen, das hätte doch anders laufen können, wenn wir doch andere Voraussetzungen gehabt hätten oder austherapiert worden wären, so weiter. Dieses ganze Zeug gibt's bei uns einfach nicht mehr. Es passiert und danach ist Ende. So, und von daher gesehen stört das den Frieden nicht.
Christian, kann ich mich eigentlich verbessern, zum Beispiel ruhiger werden, langsamer werden? Es gibt Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen mir, ich sei zu schnell, zu laut, zu hektisch und das verletzt mich, weil ich andere Menschen lasse, wie sie sind, weil ich irgendwie weiß, dass jeder gelebt wird. In solchen Situationen gehe ich in meine Wohnung und schimpfe über die Person, die mich kritisierte und sage zum Beispiel, die sind gestört, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Und später tut es mir wieder leid und ich habe es vergessen. Ja. Ist es schlimm, dass ich so aggressiv werde und auf die Leute schimpfe? Schafft es mir schlechtes Karma oder werde ich gar in meinem nächsten Leben bestraft dafür?
Ja, natürlich, zu einer Ratte wirst du dann. Entschuldige bitte, dass ich das so ein bisschen lustig aufnehme. Ich kann nur sagen, du bist auf dem falschen Dampfer. Ja? Untersuche, ob du als Täter wirklich existierst. Als Denker, als Täter, als Entscheider wirklich existierst. Wie man das macht, kannst du mein Buch lesen. Ist jetzt hier kein Raum, für mich jedenfalls nicht, das jetzt mit dir gemeinsam zu machen. Aber das ist der Ansatz. Und wenn das mal klar ist, dann passieren diese Dinge einfach nicht mehr, so wie du sie jetzt erlebst. Die können gar nicht mehr passieren. Also das heißt, du wirst nicht mehr auf den anderen schimpfen und sagen, er ist nicht normal, weil du ganz genau weißt, da läuft ein Programm ab. Und bei dir ganz genauso. Du wirst auch nicht mehr versuchen, langsamer zu werden oder schneller zu werden oder ruhiger zu werden. Du bist genauso, wie du bist. Das ist alles Quatsch. Du kannst dich nicht verändern. Deine Genetik und deine grundlegende Konditionierung bis zum 5. Lebensjahr, das haben Hirnforscher auch bewiesen oder beziehungsweise erforscht und die Ergebnisse liegen vor, nicht wahr? Ist ein Mensch nicht zu ändern. Deine grundlegende Art, wie du bist, wie du erscheinst, die wird sich niemals ändern. So, und wenn du das mal erkannt hast, beziehungsweise für dich selber akzeptieren kannst, ja, dann wirst du auch gar nicht mehr versuchen, an dir rumzumanipulieren. Ja. Das erscheint dir dann wirklich wie Kinderspielzeug. So ein Blödsinn. Ist doch wunderbar, so wie du bist. Etwas schneller, etwas. Ich habe oft gesagt, manche Leute sagen, du bist ungeduldig. Ich sage, ja, weißt du, was die Ungeduld gebracht hat? Meinst du, ich wäre jemals als Hauptschüler Vertriebsleiter geworden oder gar Trainer, hätte Vorstände trainiert, wenn ich nicht ungeduldig gewesen wäre, um mir Wissen anzueignen, Kenntnisse anzueignen, weiter nach vorne zu kommen? Geduld ist mindestens genauso schlecht oder gut wie Ungeduld. Wir brauchen beides in unserem Leben. Manchmal ist Ungeduld dran und manchmal Geduld.
So halt fragt, ist dann Bewusstsein gleich Wahrnehmung?
Ja, ich mache da keinen Unterschied. Es gibt Leute, die das machen. Ich wüsste nicht, warum ich es tun soll. Für mich sind Begriffe wie Bewusstsein oder Gewahrsein oder das, was wahrnimmt, sind für mich alles das Gleiche.
Halleluja, nennt sich da jemand? Was ist der Unterschied zwischen tiefer Resignation und Mindcrash? Eine Schulfreundin von mir hat sich vor ein paar Wochen Anfang 50 das Leben genommen. Sie war total verzweifelt, total resigniert und vereinsamt. Dabei war sie ein so frisches, lustiges Mädchen früher. Ich lebe noch und befinde mich in einer Art Zwischenzustand. Mal ganz wach, dann wieder Illusionen webend. Wie kommt es nun bei mir zum Sprung ins Ungewisse?
Es gibt keinen Sprung ins Ungewisse. Ich sage noch einmal, mein Ansatz ist einfach die Selbsterforschung. Ist die Überprüfung, bin ich der Denker, bin ich der Täter meiner Taten, bin ich der Entscheider. Und da gibt es dann auch, wenn du zum Beispiel zu mir kommen würdest oder in ein Event kommen würdest, gibt es dann auch Schritte, die wir gemeinsam gehen, um das zu erforschen, um das herauszubekommen. Wie gesagt, ich kann seriöserweise nicht versprechen, dass dann mein Crash bei rauskommt, aber das ist mein Ansatz und deswegen kann ich auf die Frage als solche überhaupt gar nicht antworten.
Gabriele, Verständnisfrage. In seltenen Momenten, meist wenn ich mich als wütend wahrnehme, fließt alles aus mir raus. Ich kann es nicht mehr steuern. Im Nachhinein kommt es mir so unwirklich vor. Ist das, nur als Beispiel die Wut, fließende Energie aus dem Nichts? Auch wenn ich den anderen mit meinen Worten verletze. Ein anderes Beispiel ist das Schreiben. Es fühlt sich nicht so an, als ob ich, sondern etwas mich schreibt. Mhm. Wochen später beim Lesen wird das noch bewusster. Ist das dieser Zustand?
Eher nicht. Das sind intuitive Eindrücke, die natürlich selbstverständlich auf die Wahrheit verweisen. Aber das ist hier nicht gemeint. Das Leben geht ganz normal weiter. Du triffst weiter Entscheidungen, als würdest du sie treffen. Du vollziehst Handlungen, als würdest du handeln, als würdest du selber handeln. Das ändert sich überhaupt nicht. Nur tief in dir ist eine Klarheit, eine, nenn ich es ruhig mal, Überzeugung, dass alles geschieht, dass alles tut keiner. Da ist keiner, da ist niemand. Das ist nicht nur ein Advaita-Geschwätz sozusagen. Ne? Hört man ja öfter in Satsang, da ist keiner, da ist niemand und so weiter. Das sind Floskeln. Nein, hier ist einfach die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht dann so aus. Ja? Und das kann man nicht festmachen an zum Beispiel einem Eindruck, ja, es schreibt mich oder so, ne? Ja, natürlich kann man das sagen, aber das ist es nicht. Das sind Eindrücke, die im Augenblick passieren, genauso wie so ein, was weiß ich, Déjà-vu, könnte man sagen. Ne? Das sind ja auch Dinge, die im Augenblick absurd erscheinen, wo man denkt, ah, das ist schon mal passiert, was ist da los? Ja? Oder es schreibt mich im Augenblick oder die Wut fließt aus mir heraus. So what? Ist es nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt.
Alicia, bewusst seiend, einfach genial, danke. Eine super Werner-Wortschöpfung, die greift.
Ja, dankeschön. Kann ich auch nichts dafür. Kam so.
Gero, mit dem Desillusionierungsprozess kamen immer stärkere Gefühle der Akzeptanz von dem, was ist, was auch immer passiert. Selbst wenn ich am nächsten Morgen nach dem Tiefschlaf nicht mehr aufwachen würde, macht mir keine Angst. Mhm. Ich könnte es sowieso nicht ändern.
Genau. Genau so ist es.
Luise, ich würde gern den richtigen Menschen, den ich liebe und der mich liebt, treffen. Aber ich begegne niemanden, den ich liebe. Ich bin schon ewig allein. Es ist wohl meine Bestimmung. Wieso fühle ich dann eine Sehnsucht danach und treffe Menschen, die entweder nichts von mir wollen, wenn ich sie anziehend finde, oder von denen ich nichts will, die aber was von mir wollen?
Keine Antwort auf diese Frage. Die Frage ist nicht zu beantworten, egal zu welchem Eheberater, zu welchem Psychologen, zu welchem Guru, zu welchen Profis du auf diesem Gebiet gehst. Die werden alle Antworten haben, tolle Antworten teilweise, die werden sich aber nach einiger Zeit dann doch als Lügengebilde oder Schaumschlägerei beweisen. Es gibt schlicht und ergreifend auf die Fragen, die du stellst, keine Antwort. Es ist, wie es ist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du einen Partner findest, selbstverständlich. Wer würde dir das nicht wünschen? Ja. Aber mehr ist nicht drin.
Bobby, ich fühle seit einigen Tagen immer einen Zustand, wo ich mich leer, ruhig, stabil, neutral fühle. Es ist wie ein Rauschen und Summen im Kopf. Ist das, was du Mindcrash nennst?
Wenn es passiert, weißt du es. Du weißt es hundertprozentig. Kein Mensch der Welt kann dich davon überzeugen, dass es nicht passiert ist. Niemand. Das heißt mit anderen Worten, die Frage ist irrelevant. Solange du die Frage stellst, musst du dich fragen, ob es wirklich passiert ist.
Gero, hat deine Frau auch einen Mindcrash durchlaufen? Wie lebt es sich in einer Ehe zweier Desillusionierter? Danke dir.
Meine Frau hat eine Klarheit, dass der Täter Illusion ist, dass alles Bestimmung ist, dass die Dinge genauso sind, wie sie sein sollen. Und das, diese Überzeugung hat gewaltige Auswirkungen auf eine Partnerschaft. Wüsste nicht, wie ich mit einer 33 Jahre jüngeren Frau oder gar 34, wenn ich mich recht erinnere, zusammenleben sollte, jetzt schon 10 Jahre, wenn diese Klarheit uns nicht in uns beiden wäre.
Ernst Hoffer, danke für die Antwort. Prima, so empfinde ich das auch. Gero, wie gehst du mit dem ganzen Bullshit in den Medien, Zeitungen um? Auch das scheinen ja teilweise frische Programmierungen zu sein. Stichworte Trump, Clinton, Erdogan etc. Das perfekte Theaterspiel.
Mhm. Genau. So wie ich es geschrieben habe in dem letzten Post, wer in Facebook ist, kann das nochmal lesen, was ich über die Situation im Augenblick aus der absoluten Sicht geschrieben habe. Ich habe eine dezidierte Meinung als Persona zu jedem dieser hier aufgeführten Personen, zu Trump, zu Erdogan und so weiter, zu Merkel und so weiter und so fort. Aber ich sehe gleichzeitig, dass all diese Personen nicht handeln. Die werden alle gehandelt. So. Und insofern ist mein politischer Beitrag etwas dürftig, weil ich ja keine Veränderung anstrebe und nicht irgendwie engagiert bin, um Dinge zu verändern. Dass natürlich Dinge verändert werden müssen, dass es gewisse Personen gibt, die gesellschaftliche und auch politische Veränderungen bewirken wollen, das tun die ja auch nicht, also muss es passieren. Es ist völlig klar. Nur es ist nicht meine Funktion. Es hat mit mir, mit dem Menschen, der hier sitzt, wenig zu tun. Aber es bedeutet nicht, dass ich politisch also überhaupt nicht informiert bin. Im Gegenteil, mich interessieren diese Dinge, ich bin informiert, ich weiß so in etwa, was läuft. Ja. Aber es wird eben klar gesehen, ich kann es nicht anders ausdrücken, als auf diese unpersönliche Art und Weise, es wird tatsächlich klar gesehen, dass die Personen nicht handeln, was immer sie auch in meiner Wahrnehmung dieser hier, ne, falsch machen mögen, richtig machen mögen, ja, da gibt's eine ganz persönliche Meinung dazu, aber das ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Oder gar Veränderungen herbeiführen zu wollen, von denen ich eh weiß, dass sie niemand herbeiführen kann, es sei denn, sie sollen herbeigeführt werden.
So halt, wenn zwei Personen aufeinandertreffen mit verschiedenen Programmen, wie geht es dann aus? Also gibt es so etwas wie Gerechtigkeit?
Wenn zwei Personen zusammentreffen?
Mit verschiedenen Programmen.
Ja.
Wie geht es dann aus?
Das weiß ich doch nicht. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich wissen, wie das ausgeht? Keine Ahnung.
Gibt es sowas wie Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit gibt es, aber genauso viel Ungerechtigkeit. Brauchst du nur in die Welt rausgucken. Und Gerechtigkeit gibt es nicht ohne Ungerechtigkeit und ohne Ungerechtigkeit gibt es keine Gerechtigkeit.
Norbert, herzlichen Dank, lieber Werner, dass ich das bis hier genießen durfte. Es waren klare Worte durch dich, ein schönes Erlebnis. Dir alles Liebe, einen schönen Abend allen.
Danke dir, Norbert. Vielen Dank.
Tom, erlebst du noch Leid oder ist das aus deinem Leben ganz verschwunden?
Leid ist verschwunden, weil man muss ja natürlich definieren, was Leid ist. Ne? Also für mich ist Schmerz ein Ereignis durch einen Verlust. Ich verliere irgendwas, einen Menschen oder irgendwas anderes, was mir wichtig ist. Und dann reagiert dieses System mit Verlust. Schmerz. Das ist normal. Das gehört zum Leben dazu. Das wird sich auch niemals ändern. Es passiert im Augenblick und verschwindet dann wieder. Leid ist das ist zumindest meine Definition von Leid. Wenn ich aus diesem Schmerz, der sich im Augenblick in meinem Leben ereignet, eine Geschichte konstruiere. Also zum Beispiel, wenn der und der anders gehandelt hätte, dann ging es mir jetzt nicht so dreckig. Oder wenn ich nicht diese völlig absurde Entscheidung getroffen hätte, dann hätte ich mich nicht in diese Lage manövriert. Ja? Oder wenn ich andere Eltern gehabt hätte, dann würde es mir heute, dann wäre ich nicht so eine Dumpfbacke und so weiter. All diese Dinge, diese Geschichten führen aus einem Schmerz, einem impulsiv spontan empfundenen Schmerz zu lang anhaltenden Leid. Und das ist im Grunde genommen mein Fuck. Denn das muss nicht sein. Die Geschichte ist schon längst abgeschlossen. Was zählt, ist nur das, was hier und jetzt ist. Wenn aber dieser Mind anfängt, aus dem, was im Augenblick an Schmerz vorhanden ist, eine Geschichte zu konstruieren, dann kriegt er das natürlich auch hin. Ne? Und dann entsteht Leid. Leidgebeugte Menschen, die ihr Leben lang über das klagen, was ihnen vor 30 oder 40 Jahren passiert ist. Das ist natürlich tragisch. Aber das habe ich nicht mehr in meinem Leben, Gott sei Dank. Kannte ich aber. Habe ich sehr wohl gekannt.
Gero, die Lebenskunst scheint darin zu bestehen, in allem das Bewusstsein bzw. Gottes Wille zu sehen. In akut kritischen Situationen scheint sich manchmal noch kurzzeitig der denkende Verstand, das Ego, zu melden, doch fast zeitgleich das Erkennen der Verwicklung und damit das Loslassen und Akzeptieren von dem, was ist.
Wunderbar, hört sich sehr gut an. Ja, so kann ich das auch bezeugen.
So halt, es ist, wie es ist, sagt meine Mutter auch immer. Vielleicht ist sie ja erleuchtet.
Ja, vergiss es, ne? Mit diesem Erleuchtungskram. Das ist sowieso so eine Geschichte, die ich ablehne für mich. Ich rede weder über Erleuchtung noch über Erwachen. Im besten Fall rede ich über Desillusionierung. Das heißt, Illusionen werden abgebaut, verschwinden und dann ist der natürliche Zustand da. Man kann das als Erleuchtung bezeichnen. Mein Freund Edgar tut das und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn man das tut. Auch andere sprechen darüber, über Erwachung, Erleuchtung. Ich vermeide diese Wörter, wo immer ich kann. Ist doch vollkommen wurscht, ob deine Mutter erleuchtet ist oder nicht. Wenn sie begriffen hat, dass alles so ist, wie es ist und dass es so gut, wie der Kölner sagt, dann ist sie doch schon besser dran als die meisten Menschen auf dieser Erde.
Vanessa, welche Rolle haben diese Swamis oder Gurus genannt, die einen Regeln geben, wie man leben soll, zum Beispiel vegetarisch, sexual enthaltsam, Geld spenden, demütig, und die einen sagen, man muss sich ständig verbessern, ein guter Mensch werden, etc. Hm. Ich bin mit der Sache durch, aber eine Freundin von mir rennt ständig zu Mutter Mira oder einem Swami und hat Angst, dass sie nicht ihre Rituale erfüllt, spendet oder sich nicht in Gedankenkontrolle übt. Diese Swamis nennen sich erleuchtet. Ich finde, die führen die Leute eher in die Irre, in die Angst. Was sagst du dazu?
Tja, das ist eine Art, wie sich das Leben spielt. Ne? Da kannst du nichts gegen machen. Für dich ist es, du bist durch damit, das ist wunderbar. Deine Freundin offensichtlich oder nicht? Was will man dagegen machen? Hast keine Chance. Du kannst sie wahrscheinlich noch nicht mehr davon überzeugen, dass es Quatsch ist, was sie da macht. Es muss durchlebt werden. Ich habe auch lange Jahre die verschiedensten, verrücktesten Sachen gemacht, bis dann eben erkannt wurde, dass das alles Unsinn ist. Ne? Aber das kannst du nicht verkürzen. Das kannst du nicht abkürzen. Und Betrug gibt es auf der ganzen Welt, überall. Das wirst du auch nicht vermeiden können, dass Menschen sich eben auf so einen Betrug einlassen. Aber sie können auch eine ganze Menge dadurch lernen. Also ich habe zumindest in meinem Leben durch Betrug, durch Sackgassen, durch Lügen, durch Unwahrheiten jede Menge gelernt. So würde ich das vielleicht sagen.
Claudia, wenn alles Gottes Wille ist, dann müsste mein Wille ja auch Gottes Wille sein.
Es gibt deinen Willen gar nicht.
Denn ich bin ja Teil Gottes.
Deinen Willen gibt es gar nicht. Es gibt nur den Willen Gottes. Wenn man denn schon Willen Gottes sagen will. Ich vermeide das ja tunlichst, weil man das ja meistens mit irgend so einem persönlichen Gott vermeidet, der da auf Wolke 7 sitzt und die Dinge bestimmt. Das ist natürlich sowieso Aberglaube und Quatsch. Aber Wille Gottes im Sinne von kosmisches Gesetz, kosmische kosmisches Gesetz ist vielleicht das beste Wort, ist das völlig in Ordnung. Und da gibt's nicht deinen Willen und Gottes Willen. Das, was du denkst und das, was du willst, ist genau das, was Gott denkt und Gott will. Egal wie es ist, ob es gut ist, schlecht ist, kurios ist, absurd ist, es geschieht immer nur das, was im Augenblick geschehen soll. Und was anderes gibt es nicht. Der Zwiespalt entsteht nur durch Konditionierung wieder. Ne? Es gibt den Willen Gottes und es gibt meinen Willen. So. Und da scheint es eine Differenz zu geben oder einen Unterschied zu geben. Den gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Ja? Alles, was geschieht, geschieht durch Gott. Das ist unfassbar, aber das ist, wenn schon mal, ich weiß nicht, ob der noch da ist mit der Wahrheit, ne? Das könnte man zum Beispiel als Wahrheit bezeichnen. Alles, was geschieht, geschieht durch Gott. Egal, was es ist. Und wenn es der Teufel ist, es ist letztlich alles Gott. Alles, was geschieht, geschieht durch Gott.
Yildi, ich kann mir vorstellen, dass jeder nur sein Programm lebt und nicht anders handeln kann, als er eben handelt. Aber warum erfüllt mich diese Vorstellung nicht mit innerer Stabilität, Frieden oder Liebe? Was fehlt?
Naja, weil das halt nur eine Überzeugung ist, nur eine Vorstellung. Also ein Glaube, der bringt da gar nichts. Es muss zu einer tiefen Klarheit kommen, dass es die Wahrheit ist. Dass es tatsächlich niemanden gibt, der irgendetwas denkt oder tut. Und dann bist du, ja, du löst dich förmlich auf. Da ist nichts mehr. Der natürliche Zustand ist ein Zustand ohne diese Konditionierung, ohne diese Vorstellung. Und alles, was dich bedrückt oder wirklich runterbringt sozusagen oder down sein lässt, sind diese Vorstellungen und Überzeugungen, die in Wirklichkeit Lügen sind. Das ist, mein Fuck. Dann, in diesem natürlichen Zustand, ist dieser Friede, ist diese Liebe, ist diese natürliche Freundlichkeit, ja, die ist dann einfach da. Da muss man sich nicht zwingen zu irgendetwas oder irgendwas glauben oder sowas. Ne?
Gero, lebt es sich nach dem Mindcrash besser, mal abgesehen davon, dass es kein besser oder schlechter gibt? Oder ist das nicht auch Unwissenheit? Oder ist nicht auch Unwissenheit eine Gnade, ohne Desillusionierung zu leben, einfach alles voll auszukotzen, kosten, ja, so viel Erwartungen an ein Leben nach der Desillusionierung, aber eigentlich ist da niemand mehr, der all das genießen kann.
Ja, ich kenne all diese ganzen Argumentationen, ich bin schon müde, die immer und immer wieder zu hören. Verzeih mir bitte, denn das ist ja auch alles mein Fuck. Das ist alles mein Fuck. Sorry. Ich kann darüber wenig sagen. Halte dich einfach an das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist das Zentrum. Das ist diese wunderbare Klarheit, dass die Dinge genau so sind, wie sie sein müssen. Denn wenn sie nicht so wären, wie sie im Augenblick sind, wären sie anders. Halte dich an diese einfachen, klaren Sätze und versuche das zu durchdringen. Versuche durch Selbsterforschung, durch Untersuchung Klarheit zu gewinnen über den Unsinn eines tatsächlich existierenden Denkers, Entscheiders und Täters. Und gehe diese Spur mal. Meine Zeit lang nur diese Spur. Lass mal alles andere weg, was du da gelesen hast und was dein Gehirn durchdringt und welche Gedankengebäude damit zusammenhänge. Versuche mal eine Zeit lang wirklich diesen Pfad zu gehen, ja, und zu schauen, was passiert. Das wäre meine Empfehlung. Ich würde auch sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind ja sowieso schon
1,5 Stunden dran.
Bei 21 Uhr. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Fragen, für eure auch euren Dank, den ich schon gehört habe. Und vielleicht gibt es auch ein nächstes Mal. Ansonsten möchte ich nochmal darauf verweisen, dass ich am 24. September hier ein Event, ein Kurzevent, einen Tag nur, mache in Brackenheim. Das könnt ihr auf meiner Webseite www.wernerablass.de oder ihr könnt es auch auf Facebook, könnt ihr euch weiter informieren. Session, ja, wenn du da ein Bedürfnis hast, zu mir zu kommen, das geht dann immer 3 Stunden mit einer halben Stunde Pause, also insgesamt 3,5 Stunden, kannst du dich auch gerne anmelden oder mal mir eine Mail schreiben, mich anrufen. Und ansonsten schauen wir noch einmal in die Augen. Ja, lass mich mal ein bisschen lustig enden und euch einfach alles Gute und alles Liebe wünschen. Bis zum nächsten Mal vielleicht.